Okay, hey, wir haben jetzt so ein bisschen über ja, die Belastungssteigerung innerhalb eines Zyklus gesprochen. Nichtsdestotrotz ja, erhöhen wir natürlich auch innerhalb eines Zyklus irgendwo unsere Fitnesslevel, dementsprechend auch ja, eventuell unsere Kraftleistung, sofern diese jetzt nicht durch unsere akkumulierte Ermüdung irgendwo kaschiert wird. Wie sieht das vielleicht innerhalb eines Makrozyklus aus? Also wenn wir uns jetzt mehrere Mesozyklen back-to-back anschauen, macht ihr da eventuell ja Anpassungen hinsichtlich Satzanzahlen oder ist es dann vielmehr so, dass ihr sagt, okay, hey, wir lassen den Trainingsstress im Prinzip natürlich ansteigen, dadurch, dass wir adaptieren, dass wir stärker werden im Training? Oder geht ihr dann wirklich hin und sagt, okay, wir wollen vielleicht jetzt im Schnitt von Meso zu Meso einen Ticken härter pushen und so halt eben auch ja, irgendwo den Reiz eben immer so ein bisschen erhöhen oder geschieht das vielmehr natürlich?
Soll ich mal anfangen?
Legen wir los, ja.
Okay. Ja, also grundsätzlich würde ich auch von Mesozyklus zu Mesozyklus eben schauen, wie letztendlich sich diese Anpassungsreaktionen verhalten und wie letztendlich auch die äußeren Umstände von der Person sind. Und wenn ich weiterhin eben mit diesem durchschnittlichen Umfang, der wie gesagt innerhalb von einem Zyklus gewisse Variationen sicherlich hat, einfach auch um dieses gewisse Detraining in Anführungsstrichen aufzugreifen, wenn dort weiterhin positive Anpassungen zu erkennen sind, ist es für mich erstmal ein Indiz dafür, dass es grundlegend nicht nötig ist, eben irgendwo diesen Umfang in die Höhe zu treiben. Wenn man natürlich merkt, okay, ich habe als Person sehr viel regenerative Kapazitäten und ich befinde mich vielleicht auch hinsichtlich der Satzanzahl eher in einem niedrigen bis moderaten Bereich, was sich wie gesagt auch bei verschiedenen Individuen anders verhalten kann. Aber wenn dort eben ordentlich Potenzial noch besteht, beziehungsweise Kapazität, kann man sich natürlich fragen, ob man beispielsweise einfach mal versucht, sich zwei, drei Muskelgruppen rauszusuchen, vielleicht auch nur ein bis zwei Muskelgruppen, wo man eben gezielt diese Arbeit, die diese durchschnittliche Arbeit erhöht, beispielsweise in einem Umfang von 20%, indem man die Satzanzahl über 20% anhebt, was sozusagen auch in gewisser Art und Weise als grundsätzlich sinnvoll aufgezeigt werden konnte. In einer Studie, die jetzt erst 2020, ich glaube, von Scarpelli und Kollegen rausgekommen ist, wo eben entweder Individuen auf eine fixe Anzahl an Sätzen zugeteilt wurden oder eben zu einer 20-prozentigen Erhöhung im Vergleich zu dem, was sie vorher gemacht haben. Und man hat eben gesehen, wenn dieser Umfang individualisiert wird, dass grundlegend eben bessere Resultate erzielt wurden. Und dementsprechend würde ich mich da auch irgendwo orientieren. Und wenn ich eben irgendwo den Entschluss ergreife, wirklich mal zu schauen, okay, passe ich mich vielleicht wirklich besser von etwas mehr Arbeit an, würde ich das eben über zwei bis drei Muskelgruppen machen, das Ganze im Durchschnitt über 20% anheben und dann im Nachhinein, wie gesagt, wieder nach dem Silo schauen, wie ist letztendlich meine Anpassungsreaktion. Wie es grundlegend auch meine aktuelle Regeneration heißt, wie viel Kapazität habe ich wirklich, ist das weiterhin auch so durchführbar, weil man auch einfach festhalten muss, dass nur weil ich mal mehr gemacht habe und mich davon positiv angepasst habe, heißt das nicht, dass wenn ich weniger mache, dadurch automatisch auch keine Anpassungen mehr erziele. Wie gesagt, kann es auch sein, dass ich dadurch mehr Anpassungen erziele. Aber grundlegend würde ich das, wenn man sich dafür entscheidet, das Ganze auf auf ein paar wenige Muskelgruppen beschränken und eben in einem geringen Maß gestalten. Das hört sich in der Theorie auch sinnvoll an und kann, wie gesagt, auch mit mehr Nutzen einhergehen. Das Problem ist, glaube ich, nur, was ich so auch an Praxiserfahrungen machen konnte mit Klienten, ist, dass wenn das eben auf eigene Faust gemacht wird, dass man schnell in diesen Kreislauf kommt, dass man eben die Erwartungshaltung entwickelt, von mehr immer mehr profitieren zu können, solange ich das eben regeneriere, wo wir dann wieder zum Anfang des Podcasts zurückkommen, dass es eben nicht zwangsläufig der Fall sein muss. Weshalb ich diese Erhöhungen wirklich ja nur in sogenannten Spezialisierungszyklen machen würde und dann eben auch über einen längeren Zeitraum schauen würde, wie ist da die Anpassungsreaktion. Reaktion und sonst grundsätzlich das eben eher reaktiv gestalten anhand der Anpassung.
Noch was hinzuzufügen, Johannes?
Ja, dem würde ich eigentlich im Großen und Ganzen soweit zustimmen. Also ich beschränke mich da tatsächlich auch auf sowas wie Spezialisierungsblöcke, wobei ich auch sagen muss, jetzt basierend auf meinen ganzen Erfahrungswerten, dass ich selbst das auch mit sehr erfahrenen Athleten auch nur sehr, sehr spärlich verwende. Aber man kriegt natürlich, gerade wenn man eine gewisse Zeit auch über wirklich einen längeren Zeitraum mit einem Athleten gearbeitet hat und jetzt zum Beispiel sich herauskristallisiert, dass eben gewisse Schwachstellen vorhanden sind und man bisher vielleicht auch wirklich nur mit einem moderaten Arbeitsumfang gearbeitet hat und ansonsten die restlichen Faktoren soweit stimmig sind, also gerade die Arbeitsintensität und natürlich auch die Bewegungsqualität. Und dann ist das natürlich, besteht da die Möglichkeit, auch dem wirklich mal über mehrere Wochen einen Versuch zu geben, eben auch mal in so einem Rahmen von einem Spezialisierungsblock, dass man zum Beispiel für die stärkeren Körperpartien auch mal die Dosis so ein bisschen verringert und das Augenmerk so ein bisschen mehr auf die Schwachstellen lenkt und eben einem höheren Arbeitsumfang mal so ein bisschen einen Versuch gibt. Aber ansonsten muss ich sagen, dass das Ganze eigentlich von Trainingsblock zu Trainingsblock auch relativ statisch verläuft, was die Anzahl an effektiven Sätzen angeht. Du musst ja auch vorstellen, wenn du jetzt über einen mehrwöchigen Zeitraum oder über so einen Trainingsblock gesehen hast, dass eben beim Großteil der Bewegungen in verschiedensten Wiederholungsbereichen für eine Muskelgruppe eben ein deutlicher Leistungsanstieg gegeben ist und das eben auch bei einem vergleichbaren Erschöpfungszustand, dann zeigt dir ja irgendwo, dass das Ganze auch eine Überlastung induziert und eben entsprechend mit einer positiven Anpassung verbunden ist. Da stelle ich mir dann halt die Frage, wieso sollte ich jetzt die Anzahl an Sätzen zwangsläufig anheben, wenn das Ganze eben auch wirklich mit einem sichtbaren Ergebnis verbunden war und eben ja sich das positiv entwickelt hat, so wie man den Trainingsblock für den Athleten ausgelegt hat.
Ja, definitiv. Also hört sich auf jeden Fall soweit sehr, sehr gut an. Und ich stimme euch da eigentlich auch soweit ja zu, vor allen Dingen, wenn man halt eben vom initialen optimalen Trainingsstress irgendwo ausgeht, was aber wahrscheinlich in der Praxis halt eben oft nicht der Fall ist. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan davon, jetzt, wenn wir uns zum Beispiel eine längere Aufbauphase eben anschauen, vielleicht den ersten Zyklus ja erstmal etwas konservativer zu gestalten und dann vielleicht auch zu sagen, hey, wir tasten uns erstmal so ein bisschen jetzt in diese Aufbauphase rein, sind vielleicht im ersten Zyklus noch ein bisschen konservativer und pushen dann, sag mal, von Zyklus zu Zyklus tendenziell ein bisschen mehr, sofern natürlich noch regenerative Kapazitäten vorhanden sind. Vor allen Dingen halt eben bei fortgeschrittenen Athleten, wo ja die Spanne so zwischen diesem Minimum Effective Volume und dem Maximum Recoverable Volume irgendwo immer kleiner wirkt. Ich glaube, da ist es vielleicht auch ja zunehmend wichtiger, eben auch ne, wirklich dann diesen passenden Trainingsstress irgendwo zu finden, einfach weil die Spanne natürlich geringer wird und was ich denke ich auch noch sehr, sehr wichtig erachten würde, wäre, dass man, wenn man halt eben gewillt ist, den Trainingsstress zu erhöhen, dass man auch bereit ist, ihn in gewissen Phasen dann eben auch wieder herunterzufahren. Mhm. Weil, was ich zum Beispiel auch mal gemacht habe, ne, genau wie ich das jetzt eben gesagt habe, ne, ich habe halt gesagt, okay, die nächsten 4-5 Mesozyklen, ich will wirklich ne, jeden Zyklus on average ein bisschen härter pushen und nach 4 Zyklen, ne, da war ich einfach an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ne, bis hierhin und nicht weiter, da war die Messlatte halt schon so weit hoch, dass ich dann auch gesagt habe, okay, jetzt nehme ich mir halt erstmal eben auch einen Mesozyklus mit deutlich weniger Trainingsvolumen heraus. Ich weiß, ich habe das schon bei einem Podcast von Daniel Kubik, einem Athleten, den der Frederik eben auch betreut, eben auch gehört, dass er das zum Beispiel auch mal so gemacht hat und dann eben auch und das Ganze dann eben auch so mit einer Maintenance-Phase oder einer Phase mit einem geringeren Trainingsstress dann eben auch verbunden wurde. Und der Daniel zum Beispiel auch ein sehr, sehr fortgeschrittener Athlet, wo ja es dann halt auch wirklich darum geht, ne, ja, eben den passenden Trainingsstress zu treffen. Ich weiß nicht, vielleicht da noch ein paar Gedanken zu.
Ja, wenn wir den Daniel mal als Case Study aufnehmen wollen, ist auf jeden Fall recht interessant zu sehen, weil das für mich sozusagen meinen Bias nochmal verstärkt hat, dass man vermutlich über einen längeren Zeitraum gesehen recht gut fährt, wenn man reaktiv eben mit dem Volumen umgeht. Weil wir jetzt in den, ich glaube, mit Daniel arbeite ich jetzt auch schon fast 3 Jahre zusammen, wenn ich mich nicht irre, sowas um den Dreh. Und ohne mir da viel zuzuschreiben zu wollen, weil Daniel letztendlich die Arbeit verrichtet. Aber wir haben einfach gesehen, dass er mit relativ wenigen Verletzungen sich rumschlagen muss im Vergleich zu dem, was er zuvor vielleicht öfter hatte. Und gleichzeitig haben wir eben gesehen, bei Muskelgruppen, die im Verhältnis etwas schwächer waren, was bei Daniel trotzdem schon ein sehr hohes Niveau ist, weil Daniel einfach ein Outlier grundsätzlich ist. Aber was man da gesehen hat, ist, dass so eine Person, auch wenn sie sehr fortgeschritten grundlegend ist oder von außen zumindest so wirkt, dass sie nahe an ihren Grenzen liegt, wie man das auch immer definieren möchte, dass es da sich einfach auszahlt, irgendwo den Fokus darauf zu richten, so viel zu machen, dass man wirklich positive Anpassungen auf kontinuierlicher Basis erkennen kann, aber nicht unbedingt in diesen Kreislauf gerät, immer mehr machen zu wollen, weil man das Gefühl hat, dass man gerade mehr machen kann. Und was wir da eben gesehen haben in diesem Zeitraum, ist, dass die Muskelgruppen, die im Vergleich etwas nachgehangen haben, wenn man beispielsweise auf den Rücken eingeht im Vergleich zur Brust oder die hintere Oberschenkelseite im Vergleich zu den Quads, sind da teilweise Fortschritte entstanden, die du eigentlich auf so einem Trainingsniveau nicht mehr wirklich erwartest. Was, wie gesagt, was ich mir auf keinen Fall zuschreiben würde, weil Daniel letztendlich trainiert und ich nur ungefähr mit ihm abspreche, wie wir es am besten gestalten, das Training. Aber da hat, also für mich ist das grundsätzlich ein gutes Beispiel dafür, dass sich diese Kontinuität irgendwo auszahlt und auch irgendwo diesen Impulsen nicht immer nachzugehen, mehr machen zu wollen.
Ja, ich glaube, das ist echt ein wichtiger Punkt, weil ja, alle Athleten oder eigentlich so, das ist eigentlich schon fast in der ganzen gesamten Menschheit irgendwo so verankert ist, dass man halt immer Angst hat, irgendwas zu verpassen, dass das Gras vielleicht noch grüner werden könnte, wenn man vielleicht mehr machen würde, aber ja, ist vermutlich nicht so, vor allen Dingen halt eben auch bei fortgeschrittenen Athleten, ne, wenn wir halt eben merken, okay, es geht voran, wir bauen Muskeln auf, wir erzielen Progression im Training, dann ja, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es eventuell nicht noch besser werden kann, vor allen Dingen, wenn man halt eben schon einen gewissen Trainingsstand erreicht hat. Was natürlich jetzt noch super interessant wäre, hey, wie messen bzw. erkennen wir diese Progression? Wir haben halt einfach keinen Computertomographen zu Hause, kein MRI, womit wir unsere Muskelmasse irgendwo messen können. Welche Indikatoren ziehst du da zum Beispiel heran, Johannes, um zu sagen, hey, wir haben jetzt, ne, also für einen Bodybuilder zum Beispiel, wir haben jetzt Progression erzielt, wir haben Muskeln aufgebaut?
Also ich würde mal sagen, für Hypertrophie ist eigentlich der robusteste Indikator, den wir besitzen, ist eigentlich die Trainingsleistung im Bereich mehrerer Sätze und das auch vorrangig in moderaten Wiederholungsbereichen, also gerade so der Bereich von 6 bis 12 Wiederholungen. Grundsätzlich würde ich immer darauf achten, beziehungsweise ich möchte eben sehen, wenn man eben eine ausreichend große Belastung induziert und entsprechende Anpassung stattfindet, dann sollte man über den Verlauf von mehreren Wochen eben sehen, dass bei verschiedensten Bewegungen in verschiedenen Wiederholungsbereichen und das umfasst vor allem auch, dass irgendwo das Bewegungsmuster auch standardisiert bleibt und dass natürlich das Ganze auch mit einem ähnlichen Grad der Auslastung verbunden ist. Also dass du jetzt zum Beispiel nicht das gleiche Gewicht wie in der Vorwoche hast, eine Wiederholung mehr machst, aber auf der anderen Seite eben zum Beispiel einfach nur die Auslastung ansteigt.
Genau.
Das ist ja kein Leistungszuwachs in dem Sinne. Von daher geht es eigentlich darum, dass du ja dir eben ansiehst, dass im besten Fall in einem mehrwöchigen Zeitraum über die verschiedensten Bewegungen hinweg für eine Muskelgruppe eben ein gewisser Leistungszuwachs stattfindet. Weil eben der Muskelquerschnitt selbst einen sehr, sehr großen Teil davon ausmacht, was du letztlich an Kraft abrufen kannst oder eben eine wesentliche Kernkomponente eben auch von Kraft letztlich ist. Was man dazu auch nochmal sagen muss, dass gerade auch Isolationsübungen verhältnismäßig nochmal den besseren Marker darstellen als jetzt so eine Mehrgelenksübung. Das ist natürlich auch vom Fortschrittsgrad so ein bisschen abhängig, aber gerade bei so einer Isolationsübung hast du wirklich als hauptsächliche Einflussgröße wirklich den Muskelquerschnitt, während du eben bei so einer Mehrgelenksübung eben noch sehr viel stärker diese neuromuskuläre Komponente hast. Also dass sich zum einen die, die Koordination der einzelnen Muskelgruppen, dass sich das ökonomisiert, dass das besser räumlich und zeitlich koordiniert ist bei einer Bewegung, dass dadurch natürlich auch dein Kraftniveau zunehmen kann. Also die Technik wird einfach effizienter. Dadurch kannst du das Gewicht leichter bewegen. Und da besteht schon so ein gewisser Unterschied zwischen Mehrgelenks- und Isolationsübungen. Und was man eben auch nochmal berücksichtigen muss, ist eben auch dieser Ermüdungszustand, dass das eben auch vergleichbar ist. Also ich sage mal, der angemessene Zeitpunkt, um das wirklich auch valide zu vergleichen, ist eigentlich so der Zeitpunkt nach einem Deload, wenn wirklich auch ein Großteil der Ermüdung eben abgeklungen ist und du im besten Fall eben ja möglichst viel von deiner Kraft auch tatsächlich ausdrücken kannst.
Ja, sehr, sehr wichtig, da eben auch den Ermüdungszustand mit einzubeziehen. Ich mache es zum Beispiel auch so, dass ich da halt viel mehr eben den Zyklus 1 mit dem Zyklus 2 vergleiche, anstatt Woche 1 mit Woche 2. Einfach weil wir da halt eben die Fluktuation der Ermüdung eben haben. Und klar, ne, das Fitness-Fatigue-Modell, ne, das zeigt dann natürlich, dass das Ermüdungslevel eben auch immer große Auswirkungen auf die abrufbare Leistungsfähigkeit eben hat. Wie sieht das jetzt aus? Habt ihr da vielleicht so, so immer so bestimmte Zahlen im Kopf? Hey, ich will jetzt, dass das 10 RM bei einer gewissen Übung um so und so viel Kilo von Zyklus zu Zyklus ansteigt? Oder ist es eher so eine Sache, hey, solange irgendwas passiert, ist das schon nah am Optimum, vor allen Dingen, wenn es sich vielleicht um einen fortgeschrittenen Athleten handelt? Frederik?
Mhm. Ich muss sagen, ich gehe grundsätzlich nicht von spezifischen Zahlen aus. Einfach auch mit dem Hintergedanken, dass du natürlich mit fortschreitendem Trainingsniveau diese Proteinsynthese, die nach dem Training im Bestfall eben maximiert wird, dass dieser Ausschlag einfach nicht mehr so hoch ist. Die Dauer ist vielleicht gleichbleibend, aber der Ausschlag ist nicht mehr so hoch. Heißt, ich kann im gleichen Zeitraum über meine Trainingskarriere hinweg vermutlich nicht mehr die gleichen Anpassungen erwarten, weshalb das natürlich auch irgendwo vom Trainingsstand abhängig gemacht werden muss. Und ich mache das dann eigentlich auch so wie du, Luis, und auch wie es Johannes angesprochen hatte, dass man sich eben anschaut, wie fällt die Leistung, die abrufbare Leistung zu gleichen Zeitpunkten in verschiedenen Zyklen aus. Mhm. Und schaut sich das dann eben im Bestfall über mehrere Bewegungen an. Ich denke eben auch, dass Isolationsübungen da grundsätzlich schon recht hilfreich sind. Wenn man das natürlich in einem sehr kurzen Zeitraum betrachtet, bei Isolationsübungen ist es vermutlich nicht zwangsläufig der beste Indikator, vor allem bei fortgeschrittenen Athleten, weil so eine 2%ige Steigung beim Seitheben ist natürlich immens, wenn man das vergleicht mit einer Kniebeuge oder auch mit einer Beinpresse oder auch einem Beinstrecker. Es ist irgendwo auch immer davon abhängig, wie viel Gewicht ich bei der Bewegung bewegen kann. Und dementsprechend sind natürlich diese prozentualen Zuwächse gleich, aber die absoluten Zuwächse eben verschieden, weil ich eben höhere Gewichte bei anderen Übungen vielleicht verwenden kann. Und dementsprechend ist es zum einen wichtig, diese Zeiträume zu beachten, dass je fortgeschrittener ich bin, natürlich das Ganze irgendwo auch länger vermutlich auf sich warten lässt, damit ich das wirklich sehen kann anhand der Trainingsleistung. Es kann zwar sein, dass ich auch vorher Anpassungen erziele, aber nur weil ich Anpassungen erziele in Form von Hypertrophie, heißt es nicht unbedingt, dass sich das gleich auf die Leistungsfähigkeit auswirkt, weil, wie du zum einen auch schon gesagt hast, ich eine Fluktuation in der Ermüdung habe und andererseits dieser prozentuale Zuwachs einfach nicht ausreichend ist unter Umständen, um wirklich eine Wiederholung mehr zu machen oder um mehr Gewicht zu verwenden. Mhm. Und dementsprechend würde ich dem auf jeden Fall länger Zeit geben bei fortgeschrittenen Athleten. Ich würde auch beispielsweise, wenn man eben betrachtet, was jetzt sinnvoller ist, in diese Evaluation mit einzubeziehen, Grundübungen oder Mehrgelenksübungen, Isolationsübungen, sehe ich das zum Beispiel bei einem Fortgeschrittenen schon eher so, dass mehr und mehr auch diese Mehrgelenksübungen eine Aussagekraft über Hypertrophie haben kann, weil ich zwar sicherlich meine Technik immer noch verbessern kann und neuronale Anpassungen erzielen kann, wenn ich vielleicht auch gezielt darauf hintrainiere, aber dies einfach nicht mehr in diesem Ausmaß stattfindet wie bei einem Anfänger. Weshalb für mein Empfinden noch beispielsweise eine Kniebeuge oder Bankdrücken, wie auch immer, da von Zyklus zu Zyklus schon recht einen guten Eindruck verschaffen kann, ob der Trainingsstress adäquat gewählt wurde oder nicht.
Cool. Okay, und wenn ihr jetzt seht, okay, jetzt innerhalb eines Mesozyklus, da hat sich jetzt vielleicht nichts an den objektiven Trainingsdaten verändert. Da ist jetzt auf dem hat jetzt auf dem Papier eventuell keine Progression stattgefunden. Wäre das dann so ein Szenario, wo er sagt, okay, da war jetzt vielleicht eine Satzerhöhung nötig?
Also ich fange einfach nochmal an.
Ja.
auf jeden Fall, also es könnte ein Szenario sein, wobei ich in diesen Fällen grundsätzlich immer auch andere Faktoren in diese Überlegungen mit einbeziehen würde. Heißt, ich würde zum einen schauen, passt grundsätzlich die Bewegungsqualität, heißt, kommt die mechanische Spannung letztendlich auch da an, wo sie ankommen soll, ist eben die Intensität ausreichend, um alle Fasern letztendlich zu rekrutieren, ist beispielsweise auch die Protein- und Kalorienzufuhr auf einem Maß, wo ich mir vorstellen kann, dass das eben letztendlich dazu führt, dass diese trainingsinduzierten Anpassungen unterstützt werden. Ist der Schlaf in Ordnung? Wie hat sich dieser verhalten im Vergleich zu anderen Zyklen? Und wenn ich wirklich bei jeder dieser Variablen einen Haken machen kann und sagen kann, okay, das hat eigentlich alles gepasst und es ist vielleicht auch kein Risiko damit verbunden, die Sätze zu erhöhen, es ist definitiv ein Szenario, wo man eben drüber nachdenken sollte, das Ganze eben um gewisses Maß zu erhöhen. Ich würde bloß, wie gesagt, da auch immer diese anderen Faktoren mit einbeziehen, weil ich sonst einfach nur noch mehr Arbeit verrichte, die nicht wirklich den Ertrag hat, den sie haben könnte.
Ja. Also ich persönlich würde Volumen auch tatsächlich in Form der Anzahl an Sätzen auch immer so als letzte Stellschraube sehen. Mhm. Also Freddy hat das meiner Ansicht nach eigentlich super veranschaulicht. Es kann natürlich auch einfach sein, dass der Grundrahmen sich einfach verändert hat. Wenn du zum Beispiel davon ausgehst, dass der letzte Trainingsblock mit dem Maß an Stress super für dich funktioniert hat und du merkst, du behältst eigentlich soweit alles statisch und über den Verlauf der Wochen ist eigentlich kein wirklicher Leistungsanstieg zu erkennen, du wirst nicht wirklich besser im Training, dann sollte man als erstes mal diese äußeren Faktoren wirklich ins Auge fassen. Es kann zum Beispiel einfach sein, dass derzeit sehr, sehr viel in deinem Leben vorgeht, dass einfach diese Anpassungs- und Regenerationskapazität für den Arbeitsumfang derzeit nicht da ist. Und es kann sogar sein, dass du in der Situation nicht zu wenig machst, sondern eher sogar zu viel und dass dadurch eigentlich so die Anpassungen ein bisschen zum Erliegen kommen. Ja, aber es kann natürlich, wie du auch schon anfangs gesagt hast, durchaus auch die Situation vorhanden sein, dass natürlich dieses Maß an Arbeitsumfang einfach nicht mehr ausreicht für den Trainingsstand, um eben auch weitere Anpassungen zu erzielen. Aber da ist eben ganz, ganz wichtig, dass man erstmal diese ganzen anderen Faktoren wirklich auch in diese Rechnung mit einbezieht. Man muss ja immer vor Augen führen, dass Volumen, die Satzanzahl an sich, ist ja auch immer nur ein Teil vom Puzzlestück, immer nur eine Seite von der Medaille. Von daher, es kann sinnvoll sein, es kann aber auf der anderen Seite auch nicht sinnvoll sein.
Definitiv. Ja, ich glaube...
warte mal, Luis, eine Sache, die mir dazu noch einfällt. Also ich sag mal, ja. neben diesen objektiven Kriterien würde ich auch immer sowas wie subjektive Faktoren mit einbeziehen. Also den Athleten einfach mal fragen, wie fühlt er sich jetzt? Wie hat er sich gefühlt in den letzten Wochen während der Belastung selbst? Wie erschöpft fühlt er sich? Hat er zum Beispiel Muskelkater? Das sind ja auch alles irgendwo Indikatoren, die dir auch irgendwo zeigen, dass natürlich eine gewisse Belastung stattfindet. Wenn man jetzt zum Beispiel sieht, die Trainingsleistung stagniert wirklich über einen längeren Zeitraum und der Athlet hat überhaupt nicht den Eindruck, dass er irgendwie Arbeit verrichtet im Gym, dann ist das natürlich auch irgendwo so ein Anzeichen dafür. Also wenn er im Nachgang, nach der Belastung wirklich auch nicht spürt, dass er ja trainiert hat, wäre das für mich auch so ein Überlegungspunkt, wo man dann eine entsprechende Volumenerhöhung in Betracht ziehen kann, wenn eben sämtliche anderen Faktoren ja soweit stimmig sind.
Ja, definitiv. Also das subjektive Feedback des Athleten ist unglaublich wichtig, aber kann auch gleichzeitig ja vielleicht auch ein so ein bisschen irreführend sein, einfach, ne, weil die Psychologie des Menschen wahrscheinlich so ausgelegt ist, dass wir ja einfach irgendwie Angst haben, ne, irgendwas auf der Strecke zu lassen, gewisse Erfolge vielleicht nicht mitnehmen zu können. Und man sich da dann vielleicht dann langfristig schon irgendwo dahin konditioniert, hey, ich muss ein gewisses Pensum fahren, ich muss mehr machen, mehr ist besser. Und weil auch wenn man vielleicht meint, mehr Arbeit verkraften zu können, dann bedeutet das ja auch nicht immer gleichzeitig, dass dann auch eben mehr zu mehr Adaption letztendlich führt. Das sehe ich halt vor allen Dingen eben auch bei bei etwas fortgeschrittenen Athleten, ne, die dann doch, sag ich mal, sehr hungrig nach einem hohen Maß an Arbeit sind. Und hey, manchmal, ne, schaue ich mir dann halt eben die Trainingssheets an. Ich sehe dann halt eben das Trainingspensum, ne, teilweise sogar wird halt zweimal am Tag trainiert. Das ist zum Beispiel jetzt auch etwas, was ich unter Umständen vielleicht mit Athleten mache. Und ja, es ist wirklich ein immenses Maß an Trainingspensum. Die Progression fällt gut aus, aber trotzdem wollen sie ja immer noch so ein bisschen mehr haben. Und da muss man halt eben auch dann wiederum vorsichtig sein. Das merke ich zum Beispiel jetzt, wenn man halt wirklich, ne, mit sehr ambitionierten Athleten trainiert, wo ja der Sport und eben auch die Erfolge dann einen sehr, sehr hohen Stellenwert irgendwo haben.
Ja, absolut. Ich glaube, es ist immer relativ wichtig, vor allem, wenn man Wettkampfsportler auch ist, ist grundlegend wichtig. Aber wenn man Wettkampfsportler ist, möchte man diesen Sport ja vermutlich auch über einen längeren Zeitraum ausführen. Und wenn man sich eben die Elite des Kraftsports anschaut, nicht nur im Bodybuilding oder auch im Kraft, sondern auch im Kraft-3-Kampf, ist es so, dass die nicht Mitte 20 sind oder Anfang 20, sondern die sind Mitte 30, Ende 30, Anfang 40 und darüber. Und das zeigt halt ganz deutlich, wie diese Zeiträume letztendlich ausfallen, damit ich wirklich mein Potenzial entfalten kann, wenn das letztendlich auch mein Ziel ist. Und dementsprechend liegt die Überlegung natürlich nahe, in solchen Situationen eher etwas vom Gaspedal vermutlich zu gehen oder einfach da zu bleiben, wo man ist, wenn man Fortschritte erkennt, anstatt eben so diese Mentalität an den Tag zu bringen, immer mehr machen zu wollen, weil man die Annahme vielleicht hat, dass mehr auch zu mehr führt, was eben nicht zwangsläufig der Fall sein muss.
Cool. Also, ne, um das Ganze jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, ihr seid da eher, sag ich mal, so Verfechter von eher einem etwas statischeren Ansatz, was Trainingsstress angeht. Also, ich sag mal, weniger Ausschwankungen, sowohl nach oben als auch nach unten. Ihr startet dann wahrscheinlich zu Beginn des Trainingszyklus einfach ja mit dem Trainingsstress, wo ihr optimale Anpassung zu dem jeweiligen Zeitpunkt erwartet. Ein Ansatz, der ja auch jetzt schon längere Zeit kursiert, ne, propagiert eben auch von Dr. Mike Isertel, ne, die Volume Landmarks, da wird ja auch so ein bisschen darauf abgezielt, vielleicht eben nicht mit diesem Maximum Adaptive Volume, mit dem, ja, im Prinzip mit dem Trainingsstress zu starten, der die bestmöglichen Adaptionen zu diesem Zeitpunkt hervorruft, sondern man geht halt dann eben in den Zyklus rein mit dem Minimum Effective Volume, mit dem Volumen, mit dem man halt minimale Anpassung erzielt. Ne, das ist natürlich nicht das, was die meisten Athleten wollen. Ne? Wir wollen nicht minimale Anpassungen, wir wollen die bestmöglichen Anpassungen zu jedem Zeitpunkt idealerweise. Aber was da dann eben gemacht wird, da wird dann halt eben über eine Satzprogression, in dem Fall der Trainingsstress, über die Wochen deutlich mehr erhöht, eben bis auch da, bis zu einem gewissen Punkt. Das ist halt dann jetzt eben auch so die, ja, ich sag mal, diese andere Herangehensweise. Habt ihr dazu vielleicht ein paar Gedanken oder was ist eure Meinung dazu?
Ja, also grundsätzlich denke ich, dass Dr. Isertel da schon einen ziemlich großen Nutzen in diese Diskussion gebracht hat, einfach weil er erstmal in der Theorie aufgezeigt hat, dass es überhaupt diese Spanne gibt. Heißt, es gibt nicht unbedingt das perfekte Volumen, von dem ich mich nur anpasse und alles darüber und darunter führt dazu, dass ich keine Anpassungen erziele, sondern ich habe eben eine gewisse Spanne. Und das finde ich sehr sinnvoll und finde ich auch gut, dass das einfach zur Diskussion gebracht wurde, wo man sich eventuell dann darüber streiten kann, ob es wirklich sinnvoll ist. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie die Person das auslegt. Ich meine, du siehst Satzprogressionen in diversesten Variationen in der Praxis. Die einen fangen bei jeder Muskelgruppe mit 10 Sätzen an und hören mit jeder Muskelgruppe am Ende mit 20 Sätzen auf. Wenn man sich dann beispielsweise in der Sportwissenschaft umguckt, kann man sich beispielsweise diese Acute-Chronic-Work-Ratio heranziehen. Das ist eben ein Konzept, das darauf abzielt, eine einzelne Trainingswoche mit dem Durchschnitt der vorangegangenen 3 bis 4 Trainingswochen zu vergleichen, um irgendwo so diese Belastung des Individuums zu charakterisieren. Und man hat eben gesehen, dass ohne da jetzt zu genau einzugehen, weil das Ganze auch nicht validiert ist für den Kraftsport. Es ist eben nur ein grundsätzliches Konzept. Aber wenn man eben sieht, dass eben eine gewisse Trainingswoche die 1,5-fache Anstrengung ungefähr überschreitet aus dem Durchschnitt der letzten 3 bis 4 Trainingswochen, steigt das Verletzungsrisiko signifikant an. Und das ist eben beispielsweise ein Faktor, warum ich grundsätzlich davon abraten würde, diese immensen Sprünge zu haben, weil das natürlich auch nicht wirklich praktikabel ist für jeden. Aber andererseits eben auch vermutlich, wenn man das eben sozusagen extrapoliert und in den Kraftsport bezieht, vermutlich auch mit einem höheren Verletzungsrisiko einhergeht und ich gleichzeitig natürlich auch irgendwo die Wahrscheinlichkeit erhöhe, dass ich über diesen Sweet Spot hinauskomme und somit auf ein Plateau stöße oder in eine Regression gehe. Weshalb ich schon sage, dass ich, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit besteht auf jeden Fall, dass man von mehr Arbeit profitiert. Also es ist nur die Frage, wie man das ganze Thema auffasst und wie man das beispielsweise dann auch mit einer Variation der Satzanzahlen aufgreift. Und grundsätzlich bin ich, wie gesagt, eher der Freund davon, etwas niedriger einzusteigen und dann schon über 2 bis 3 Wochen hochzugehen, sodass man sich vielleicht, wenn man sich diese Landmarks anschaut, bei dieser maximal adaptiven Dosierung befindet, irgendwo in dieser Spanne und da dann einfach eine gewisse Zeit lang bleibt und schaut, wie ist die Anpassungsreaktion. Und wenn ich dann merke, ich habe super viel Kapazitäten, diese ganzen Punkte, die wir besprochen haben, wie Intensität etc., da kann ich auch einen Haken machen. Warum nicht? Dann probiere ich einfach mal bei zwei Muskelgruppen, wie die Anpassungsreaktion ausfällt, wenn ich mehr mache. Es ist, wie gesagt, nicht unbedingt das, was ich jedem empfehlen würde, weil das oft eben in diesen Kreislauf führen kann, dass man immer mehr machen möchte oder diese Annahme eben entwickelt, dass das immer mit mehr Anpassung einhergeht. Aber grundlegend würde ich da versuchen, relativ viel fix zu halten, einfach weil ich dadurch besser erkennen kann, was letztendlich das Signal für die Anpassung war und was letztendlich nur ein Störfaktor ist. Weil wenn ich von Woche zu Woche Schwankungen habe, weiß ich irgendwann nicht mehr, was hat zu was geführt. Was man sicherlich bei dieser extremen Auslegung des Ansatzes der Satzprogression kritisieren kann.
Ja, also ich denke persönlich auch, dass es immens wichtig ist, dass man einfach ein gewisses Maß an Training etabliert, was eben innerhalb dieses adaptiven Bereiches liegt, was eben auch damit verbunden ist, dass das kontinuierlich eine größtmögliche Anpassungsreaktion hervorruft, was aber zeitgleich eben irgendwo noch diese Schwankungen in der Tagesform, auch in der abrufbaren Leistungsfähigkeit, dass das eben noch berücksichtigt wird. Weil wenn du jetzt davon ausgehst, dass an diesem Tag, in dieser Woche 10 Sätze mit dem größtmöglichen Stimulus verbunden sind, dann kann man nicht annehmen, dass das Ganze im Verlauf der weiteren Wochen eben so statisch verbleibt, sondern diese Glockenkurve ist letztlich auch dynamisch. Also sie ist sowohl nach links als auch nach rechts verschiebbar. Und ein Problem, was ich auch so ein bisschen darin sehe, wenn du jetzt wirklich proaktiv die Sätze von Woche zu Woche steigerst, zum einen eben dieser Punkt mit dem Verletzungsrisiko. Wenn du zum Beispiel bei 10 Sätzen beginnst und einen zusätzlichen Satz dazu nimmst, dann ist das eine Erhöhung des Arbeitsumfangs um 10%. Das ist schon eine ziemlich ordentliche Steigerung. Und wenn du jetzt wirklich dahin gehst, dass du am Ende des Blocks die doppelte Arbeit verrichtest, dann frage ich mich halt auch, ob das Ganze so zielführend ist. Zumal es natürlich auch so sein kann, wenn du das anfangs ein bisschen zu gering dosiert hast, sagen wir mal in der Mitte des Trainingsblocks, dann liegst du eigentlich genau in der optimalen Dosierung innerhalb dieses adaptiven Bereiches. Auf der anderen Seite dann kurz vor Ende des Trainingsblocks, dann bist du vielleicht in der Situation, wo dir diese zusätzlichen Sätze auch mit der angehäuften Ermüdung eigentlich keinen zusätzlichen Mehrwert mehr bieten, sondern dadurch eventuell sogar die Anpassungen sogar eher zurückgehen. Genau. Und da finde ich es von der rationalen Überlegung her einfach sinnvoller, ein Maß zu finden an Trainingsvolumen, was wirklich auch langfristig gesehen eben mit einer Verbesserung im Training verbunden ist, aber zeitgleich eben nicht genau an dieser Schwelle kratzt, wo ich sozusagen mit veränderten äußeren Rahmenbedingungen, dass ich dann sozusagen mich auf dem absteigenden Ast dieser Glockenkurve bewege.
Super interessante Gedanken, fand ich echt sehr, sehr gut und ja, um auch nochmal Credits an Mike Isotel einfach zu geben, weil ich glaube, dieses Konzept, das ist enorm sinnvoll, wird aber von vielen einfach extrem ja, falsch angewendet, wenn man das so sagen kann.
Definitiv.
Einfach weil zur Veranschaulichung wurde dann halt immer diese Range, ne, wie Frederik das auch gesagt hat, von 10 bis 20 Sätzen, sage ich mal so, ne, für die Infografiken eben herangezogen. Und dann meint halt wirklich jeder, okay, hey, die Sätze pro Muskel, die müssen sich jetzt jede Woche um 2 erhöhen. Aber eben vor allen Dingen bei ja, fortgeschrittenen Athleten ist diese adaptive Range doch einfach sehr, sehr nah beieinander. Ne? Minimum Effective Volume und Maximum Recoverable Volume, die sind wahrscheinlich gar nicht so weit eben auseinander. Und ja, dementsprechend kann es halt eben auch sein, dass du vielleicht innerhalb eines Mesozyklus vielleicht nur ein oder vielleicht 2 Sätze pro Muskel mehr machen musst, um ja innerhalb dieser Spanne dann eben zu bleiben. Und was halt eben oft passiert ist, ne, da haben dann halt Leute eben riesige Sprünge von Woche zu Woche eben gemacht. Und ne, da haben wir halt eben super viele Probleme. Erstmal ne, die ansteigende Verletzungsanfälligkeit und natürlich auch die Problematik, dass wir dann im Endeffekt überhaupt nicht wissen, wo stehen wir überhaupt. Ne? Was ist jetzt letztendlich dieser Sweet Spot, den wir eigentlich herauskristallisieren wollen und was ja auch wirklich super funktioniert mit eurem Ansatz, dass man da vielleicht eben auch eher autoregulativ dann eben vorgeht und nicht die Sätze nur erhöht, um ja, diesem Volume Landmarks Konzept dann irgendwie gerecht zu werden. Und das ist auch etwas, was ich persönlich bei mir und eben auch bei Klienten jetzt im Laufe der Zeit so ein bisschen verändert habe. Ich komme halt nämlich auch, sag ich mal, von diesem Ansatz, ne, dass so eine Satzprogression im Training halt eben immer stattgefunden hat. Jetzt nicht, ne, zu diesem Grad, dass wirklich, ne, sich jede Woche die Sätze um 2 pro Muskel dann erhöht haben. Aber es war schon so eine gewisse Satzprogression dann eben vorhanden. Und man hat dann halt eben auch gesagt, okay, man startet jetzt eben den Zyklus eben nicht direkt mit der Maximum Adaptive Dose, sondern eher, ne, mit dem minimalen Volumen, was wir für Adaptionen irgendwo benötigen. Bin jetzt aber auch, ja, eben von dieser, ich sag mal, eher vorbestimmten Progression eher so ein bisschen weggegangen hin zu eher einem reaktiven Ansatz, dass ich mir halt jetzt eben auch die Trainingsperformance, das subjektive Feedback und halt eben auch, ja, halt einfach die Muskelschäden zum Beispiel eben auch anschaue und den Trainingsstress dann von Woche zu Woche eben viel mehr eben anpasse. Und das hat dann jetzt in der Praxis eben auch dazu geführt, dass zum Beispiel eher zu Beginn des Zyklus, ne, wenn wir dann halt eben aus dem Deload kommen, dass sich die Sätze oder der Trainingsstress tendenziell ein bisschen schneller erhöht, ne, dass man dann halt von in den ersten Wochen 1-2 Sätze vielleicht eben draufpackt, im späteren Verlauf des Zyklus das Ganze dann aber doch eher relativ statisch bleibt und ja, man dann vielleicht tendenziell nur etwas näher eben ans Muskelversagen trainiert, sich da von den Satzanzahlen dann aber gar nicht mehr so viel ändert. Sehr, sehr interessant, ja.
Was man da vielleicht an der Stelle auch nochmal einwerfen kann, ist, dass, also oftmals sehe ich es in der Praxis, dass dem Volumen einfach zu viel Priorität auch eingeordnet wird. Also es steht natürlich außer Frage, dass ein gewisser Arbeitsumfang notwendig ist, aber oftmals sieht man, dass ja, irgendwo versucht wird, auch durch ein höheres Volumen zum Beispiel die Zuwachsraten zu steigern. Aber da kann man es ganz einfach gesagt eigentlich immer auf die Kontinuität und auf das Langfristige wirklich runterbrechen. Man kann jetzt eben nicht annehmen, dass der doppelte Arbeitsumfang eben auch dann mit dem doppelten Effekt zum Beispiel verbunden ist. Und was man eben auch berücksichtigen muss, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Athleten vorfinde, der jetzt zum Beispiel über 20 Sätze in der Woche macht, dann ist es oftmals so, dass auf der anderen Seite die Intensität zum Beispiel beeinträchtigt wird oder zum Beispiel die Bewegung auch einfach nicht richtig ausgeführt wird. Mhm. Dann steht natürlich außer Frage, wieso die Person potenziell 20 Sätze benötigt. Was man da vielleicht auch zu sagen muss, ist, dass es auch nicht darum geht, wie viel du letztlich tolerieren kannst. Wie gesagt, man bewegt sich da sehr, sehr schnell auch auf diesem absteigenden Ast, wo man zwar irgendwo ein deutlich höheres Zeitinvestment hat, aber im Endeffekt ja, die gleiche Anpassung oder vielleicht sogar eine bessere Anpassung erzielt eigentlich mit einem geringeren Arbeitsumfang. Auch wenn du wirklich jetzt in diese exzessiv hohen Satzzahlen reingehst, dann trainierst du ab einem gewissen Punkt, also gerade wenn es um den Aspekt Tolerieren geht, dann trainierst du ab einem gewissen Punkt eigentlich nur noch deine Arbeitskapazität. Und inwiefern brauchst du für die Zielsetzung Hypertrophie jetzt eben eine entsprechende Arbeitskapazität? Also ab einem gewissen Punkt, wenn jetzt vorstellst, du machst 30, 40 Sätze in der Woche, dann weißt du halt auf der anderen Seite auch, dass das mit den bei den meisten Personen damit verbunden ist, dass ja statt 100 Kilo auf der Stange nur noch die Sätze mit 20 Kilo auf der Stange ausgeführt werden. Mhm. Und irgendwann bekommt das Ganze halt so einen gewissen kardiovaskulären Charakter. Es geht ja nicht darum, seine Arbeitskapazität im Sinne von Ausdauertraining zu steigern, sondern wir führen immer noch Widerstandstraining aus. Und da muss natürlich eine gewisse Intensität auch weiterhin anliegen. Meistens ist es eben so, dass dann eine höhere Anzahl an Sätzen, dass dadurch auch eine geringere Intensität, ob es jetzt absolut oder relativ ist, so ein bisschen relativiert wird. Es gibt also beide Ansätze funktionieren mit großer Sicherheit. Ich vertrete halt sehr, sehr stark den Standpunkt, dass ja, Volumen natürlich eine wichtige Kernkomponente ist, aber meiner Ansicht nach ist gerade sowas wie Bewegungen wirklich richtig ausführen, den Muskel auch wirklich gezielt zu beanspruchen und das eben auch mit einer adäquaten Intensität zu koppeln, das finde ich für mich persönlich eigentlich, hat das die deutlich größere Priorität.
Ja.
Ja, und das ist das, was ich halt oftmals in der Praxis einfach beobachten kann, dass man eigentlich ab einem gewissen Punkt nur noch ja, Volumen wegen des Volumens macht.
Ja, hey, auf jeden Fall. Ich denke, das war auch ja, so ein ganz gutes Schlusswort, um das Ganze vielleicht auch nochmal so ein bisschen ja, greifbar zu machen. Ich denke auch, dass ja, viele Athleten einfach da sehr, sehr gut sind, mehr Trainingsumfang irgendwo zu rationalisieren, weil man ist ja irgendwie doch verkraftet, ne? Man ist noch nicht gestorben und man kann irgendwie immer noch die Zeit aufbringen und die Arbeit irgendwie absolvieren. Ne? Irgendwie geht das im Endeffekt immer, aber ich glaube, dass wir halt, ja, eben als ambitionierte Sportler eben auch uns einfach, weil er uns auch einfach manchmal schwer fällt, uns wirklich objektiv zu reflektieren, weil man halt eben auch schnell, sage ich mal, immer in so eine Linie hereingerät, wo man sich halt auch einfach schleichend so ein bisschen verändert. Und ich merke das zum Beispiel jetzt auch, je nach jetzt 5 harten Mesozyklen, ne, merke ich einfach auch jetzt bei mir zum Beispiel, dass man dann doch eher, ja, so ganz schleichend eher so ein Schatten seiner selbst wieder geworden ist, dass man tendenziell ein bisschen gestresster ist, nicht mehr so energiegeladen ist, tendenziell etwas schlechter schläft. Und das ist auch super schwer, sich das dann auch manchmal einzugestehen, weil es dann halt super schnell auch zum neuen Normalzustand irgendwo wird. Und dann mag es halt eben auch leicht fallen, sich auch einfach dann ne, mit diesem Volumen, mit diesem Trainingsumfang, den man dann zu einem gewissen Zeitpunkt fährt, eben auch zu identifizieren und zu sagen, hey, das ist jetzt eben auch mein neuer Normalzustand und alles darunter wird halt zu schlechteren Erfolgen führen. Und ja, ne, ich denke auch, dass es eben dann eben super wichtig ist, eben auch mal zeitweise den Mut zu haben, vielleicht auch mal mit geringeren Trainingsumfängen herum zu experimentieren, vor allen Dingen, wenn man halt eben dieses Mindset hat, hey, ich mach lieber zu viel als zu wenig, ich bin lieber auf der sicheren Seite, push tendenziell eher zu viel als zu wenig. Also immer, wenn man halt auch eben bereit ist, den Trainingsumfang zu erhöhen, dann sollte man eben auch bereit sein, diesen wieder zu reduzieren. Frederik, du hast bestimmt auch noch so ein paar abschließende Gedanken, Worte.
Ja, also ich denke, ihr beide habt das Thema schon recht gut zusammengefasst. Grundsätzlich würde ich einfach empfehlen, mehr den Fokus auf sich selbst zu richten, anstatt zu schauen, was machen andere, was können andere vielleicht tolerieren, aber nicht unbedingt sich davon besser anpassen, weil ich das natürlich von außen nicht unbedingt erkennen kann. Und dementsprechend würde ich einfach schauen, was kann ich an meinem Training optimieren. Und das kann eben auch außerhalb von dem Volumen liegen. Und das ist eben erfahrungsgemäß auch nicht unbedingt nur bei Fortgeschrittenen, sondern auch bei Trainingsanfängern oder bei Intermediates, die vielleicht sich so ein bisschen in dieses Thema einfinden und auch schauen, okay, wie kann ich mein Training optimieren, dann stößt man relativ häufig auf das Thema Volumen, Volumen, Volumen. Und wie ihr schon gesagt habt, ist es ein sehr wichtiges Teil des gesamten Puzzles, das wir zusammenfügen müssen, um Muskelaufbau zu induzieren. Aber es ist eben auch nicht alles. Weshalb ich da irgendwo in Anführungsstrichen schon einen holistischeren Ansatz empfehlen würde und dementsprechend schauen würde, passt meine relative Intensität, wie sieht überhaupt meine Übungsausführung aus, gibt es da Dinge zu optimieren? Und wenn diese ganzen Dinge auf einem Niveau sind, wo man sagt, das ist zielführend, kann ich immer noch schauen, was ist jetzt mit dem Volumen? Ist das zu wenig? Ist das vielleicht sogar zu viel? Oder kann ich vielleicht sogar von ein bisschen mehr profitieren? Aber man sollte dem eben nur so viel Stellenwert zuweisen, wie es letztendlich auch in der Theorie hat.
Wunderbar. Ja, cool. Ich glaube, das war dann auch ja, hiermit ein ganz gutes Schlusswort zu unserer Diskussion. Hat auf jeden Fall ja, enorm viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet auch einiges jetzt hier aus der Unterhaltung mitnehmen. Wenn das der Fall war, dann lasst uns das wissen, weil ja, dann können wir vielleicht auch öfter so ein Roundtable-Format irgendwo einbauen. Ich glaube, das ja, ist nochmal deutlich wertvoller als einfach vielleicht auch so eine Unterhaltung mit nur einem Gast. So haben wir direkt ne, mehrere Meinungen und wir können uns auch nochmal intensiver über das Thema austauschen. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Jungs, ihr wisst, ne, zum Ende jeder Episode packen wir immer noch einen Track auf unsere Playlist. Ich hoffe, ihr habt da was Schönes vorbereitet. Habt ihr irgendwie einen coolen Song am Start?
Johannes, hast du was?
Tatsächlich okay. Nicht spontan.
Dann fange ich an. Erstmal natürlich vielen Dank auch von uns. Ich spreche jetzt einfach mal für uns beide. Für die Einladung hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Um zum Wesentlichen zu kommen, ich würde von Pop Smoke Invincible nehmen.
Okay.
Und wenn ich, dann nehme ich auch noch ein Lied von Johannes, wenn der schon keins auf dem Kasten hat.
Mittlerweile ist mir eins eingefallen.
Ja, okay, dann leg los. Nee, passt.
Ich würde von Gunner Richard Milli Play nehmen.
Sweet. Cool. Ich nehme von Four Squad Block 51.
Was hast du im Kopf, Freddy? Für mich?
von The Baby Rockstar, aber vier nehmen wir nicht auf.
Wär auch in Ordnung für mich.
Ihr seid echt so vom amerikanischen Hip-Hop sehr, sehr angehaucht, ne?
Beides. Ich persönlich höre auch schon viel Deutschrap, weil das so das Genre ist, auf was ich als erstes gestoßen bin mit Sido und so weiter damals.
Ja, klar.
Deswegen so Haftbefehl, UFO und so weiter höre ich schon auch.
Feier ich auch, sehr nice.
Bei mir cool. Sei ich auch quer durch. Also.
Ja, stimmt, du hast ja auch letztens von Haftbefehl 069 auf die Playlist gepackt, ne?
Ja, klar. Halt also
der Klassiker.
Frankfurt, Brudi.
Wer kennt's nicht?
Hammer. Cool, Jungs. Vielen Dank, dass ihr heute da wart. Danke für die Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann nächste Woche. Macht's gut. Bis dahin. Peace out. Ciao, ciao.